Deutschlandfunk, Kultur heute.
Nie wird so viel gesungen wie zur Weihnachtszeit. Und mag jemand sich noch so wenig für klassisches Liedgut interessieren, mag jemand sonst im Jahr noch so wenig mit Musik zu tun haben, zur Weihnachtszeit wird O Tannenbaum vorgetragen, egal ob richtig oder schief und mit Inbrunst. Singen werden wir wohl alle in den nächsten Tagen und deshalb wollen wir uns jetzt mit einem Buch beschäftigen, das sich an einer Philosophie des Singens versucht. Versucht deshalb, weil zwar viele Menschen Singen als etwas benennen würden, das ihnen wichtig ist und das sie berührt, aber niemand hat bisher dieser Ausdrucksform der menschlichen Stimme eine eigene Philosophie zugestanden, sagt die Herausgeberin Bettina Hesse. Sie ist hauptberuflich Autorin, Herausgeberin und Dozentin für Literatur. Sie singt aber auch. Und das Buch, das sie veröffentlicht hat, heißt Philosophie des Singens. Ich habe sie gefragt, Frau Hesse, erstaunlich eigentlich, dass es bisher keine Philosophie des Singens gab. Dabei ist der Gesang eine Urform von Kunst, wie Sie schreiben. Und das hängen Sie am Orpheus-Mythos auf. Wieso?
Orpheus gilt deshalb als Vater des Gesangs, weil er ja von den Göttern die Erlaubnis bekommt, seine Eurydike, die gestorben ist, aus dem Hades wieder zurückzuholen, aber unter der Bedingung, dass er sich nicht umdreht. Und die Götter haben sich erweichen lassen von seinem wunderschönen Gesang. Er widersteht aber dieser Versuchung nicht und verliert eben Eurydike ein zweites Mal. Damit überwindet er sozusagen einerseits die Schranke zum Tod oder des Todes und sein Gesang lebt aber fort. Also er lebt sogar noch fort, nachdem ihn die Göttin in Stücke gerissen haben. Seine erste Kulturleistung besteht eben darin, sozusagen die Kunst über das zu heben, was uns existenziell beschieden ist, eben den Tod. Und das ist natürlich in der mythologischen Erzählung etwas, was als erste Kunstleistung gelten kann. Und alle, die sich mit dem Singen oder mit der Philosophie des Singens beschäftigt haben, beziehen sich natürlich auch darauf.
Wenn wir dann weiter in der Kulturgeschichte gehen, gab es einen großen Philosophieverhinderer des Singens, wie Ralf Peters, der Philosoph und Rezitator, in seinem Text für ihr Buch schreibt. Das war Platon. Warum ist er sozusagen einer, der der Philosophie des Singens im Weg stand?
Zu Platons Zeiten war natürlich so der Gesang jetzt in dem Sinne nicht ein Gegenstand der Philosophie auf der einen Seite, aber inhaltlich war es für ihn, weil die wenigsten Philosophen sich überhaupt je mit Stimme auseinandergesetzt haben, und das ist ja der Trägerstoff des Gesangs, war es ein Werkzeug. Und in diesem Sinne diente es eben so der moralischen und ethischen Erbauung der Menschen. Andererseits, weil er schon auch festgestellt hat oder beziehungsweise die Befürchtung, dass der Gesang auch rühren könnte, da hat er relativ genau festgelegt, was die Männer und Frauen und sogar die Sklaven in der Polis sozusagen singen durften. Das war fest geregelt und hat aber dazu geführt, dass er sich mit der Stimme nur auseinandergesetzt hat im Sinne des Hörenden, nie des Machenden. Es ist sozusagen eine Lücke geblieben, aber es war auch nicht sein zentrales Thema, um das mal etwas salopp zu sagen.
Aber ein Problem tatsächlich bis heute bei der theoretischen, philosophischen Beschäftigung mit Stimme oder mit Gesang ist ja doch auch, dass es eben immer eine körperliche Aktion gibt, dass es nicht nur ein reines theoretisches Gebiet ist. Und es gibt immer so eine Ereignishaftigkeit, also so eine auf den Moment bezogene Komponente des Singens, wie Ralf Peters das auch beschreibt. Sind das vielleicht auch Hemmnisse gewesen auf dem Weg zu einer Philosophie des Singens?
Ja, also das Thema mit der Körperlichkeit, das ist genau das, was, ich sag mal, diese anthropologische fast Dichotomie ausmacht, nämlich die Tatsache, dass wir einerseits die Stimme ja haben und andererseits aber auch die Stimme sind. Das heißt, beim Singen produziere ich den Ton oder die Musik oder den Klang und ich höre mich aber auch diesen produzieren. Und diese anthropologische Grundkonstante unserer Lebensäußerung wird eben auch gesehen, erst Beginn des 20. Jahrhunderts, als man sich mit Medien auseinandersetzt. Also der Schritt ist groß. Es hat natürlich in der Zwischenzeit, also Nietzsche war ja sehr dem Gesang zugetan, beziehungsweise geht eben auch auf das Körperliche ein und hat auch eben eine andere Vorstellung von Moral als Platon.
Jetzt haben Sie aber einen ganz großen Sprung gemacht. Da
genau,
merkt man schon, da ist eine
ganz
große
genau.
Lücke.
Ja, aber der Sprung, der entspricht ungefähr auch der Lücke in der theoretischen Auseinandersetzung damit. Und dann ist es natürlich auch so, dass Lyriker oder eben in dem Falle vor allen Dingen Rilke sich sehr stark, also auch mit dem Orpheus Mythos verbunden hat und auch den Gesang nochmal ganz zentral als orphisches Motiv in sein Werk gestellt hat. Also die Sonette an Orpheus sind ja bezeichnend für den Zugang eben zu diesem körperlichen Phänomen, was aber eben auch über diese Körperlichkeit hinaus reicht.
Es gibt zwei Texte in Ihrem Buch, die sich mit der politischen Dimension des Singens auseinandersetzen. Die Philosophin Lisa Potstock, da geht es auch nochmal um den Körper und das Singen. Und Maximilian Probst geht dem Stimme erheben nach, jetzt mal abgesehen von Sprechchören auf Demonstrationen. Wo gibt es denn Überschneidungen zwischen Singen und Politik, Frau Hesse?
Lisa Potstock befasst sich eben auch mit dem körperlichen Aspekt. Sie bezieht sich da sehr stark auf die Theorien von Judith Butler und sagt, in dem Moment, wo ich die Stimme im Raum als Körper erklingen lasse, das ist schon eine politische Aktion. Sie sagt eben, das Singen hat eben noch eine Besonderheit. Das Singen ist etwas, was durch sich selbst sinngebend ist oder eben durch sich selbst existiert. Und damit ist eben die Behauptung, also der performative Akt, der damit entsteht, dass ich in der Öffentlichkeit singe, also in der Öffentlichkeit im weitesten Sinne jetzt, also auch zu Hause die Stimme erhebe, das sieht sie schon als politischen Akt und auch...
Das ist ein sich zeigen, so
genau. Meint sie, glaube ich. Und bei Maximilian Probst, der arbeitet sehr schön heraus, der Unterschied zwischen Stimme erheben, welche zwei Bedeutungen das haben kann. Also einerseits natürlich auch in einem ganz normalen physiologischen Sinne und dann aber eben auch im politischen Sinne.
Jetzt beschäftigen Sie sich, Frau Hesse, in Ihrem eigenen Text mit dem Zusammenhang zwischen Singen und Atmen. Eigentlich setzen Sie das in eins. Was bedeutet denn diese Beobachtung, dass Atmen und Singen eins sind für eine Philosophie?
Also der Atem ist ja die Voraussetzung des Singens und ich beschäftige mich eben mit der Pause bzw. mit der Stille. Also was ist die Verbindung von Singen und Stille? Und ich behaupte, dass die Pause bzw. die Stille eben auch ein Anteil des Gesangs ist. Es ist natürlich, sagen wir mal, auf der musikalischen Ebene ohnehin so, ohne Pause, wie es ja auch beim Atmen so ist, ohne das Einatmen können wir den Ton beim Ausatmen, der ja auf dem Atem reißt, nicht äußern. Und dasselbe gilt für die musikalische Pause. Und das ist genau der Punkt, wo man dann im Weiterdenken überlegen kann, was bedeutet eigentlich Stille für das Singen? Und ist sie tatsächlich auch Bestandteil des Singens? Und da beziehe ich mich dann auch auf einige Philosophen, unter anderem eben auch auf Nietzsche, aber viel auf John Berger, der sehr schöne Dinge zum Thema Lied auch gesagt hat.
Sie kommen dann zu dem Schluss, dass im Singen die Trennlinie zwischen Leben und Kunst verschwindet. Wie meinen Sie das?
Also das Singen ist fundamental etwas, was das Innen mit dem Außen verbindet. Also ich gehe ja in Resonanz mit mir selber, aber ich gehe eben auch in Resonanz mit dem Außen oder mit den anderen, die mitsingen. Und diese Verbindung ist etwas, ich würde fast schon sagen, hat auf jeden Fall metaphysischen Charakter oder spirituellen Charakter. Das heißt, in der genauen Selbstwahrnehmung oder in dem Reinhören in sich selber komme ich zu einem sehr viel deutlicheren Selbstbild und kann damit eben die Kunst sozusagen mit dem Existenziellen verbinden und auch versöhnen, würde ich mal sagen.
Kann man nicht sagen, dass das auch für viele andere Kunstformen wie Schauspiel oder Tanz oder auch Spielen eines anderen Instruments gilt?
Das gilt mit Sicherheit. Also das ist ja ein grundsätzlich kreatives Prinzip auch, diese Verbindung von innen und außen.
Die Philosophie des Singens fragt nach der Bedeutung dieser alten Kulturtechnik, schreiben Sie im Vorwort zu Ihrem Buch, Frau Hesse. Zu welcher Erkenntnis kommen Sie denn am Schluss?
Ich glaube, was ein wesentlicher Aspekt ist, dass ich dieses Thema in sich hineinhören, beziehungsweise der Sache, die ich da selber produziere, auf den Grund gehen. Also nicht etwas anderes analysieren, etwas Außenstehendes oder ein Phänomen, sondern etwas, was mich selber betrifft und was ich selber produziere. Vielleicht ist da so ein Zusammenhang zu sehen, der eben doch eine Unmittelbarkeit erlaubt, die ich bei meinem Gegenstand normalerweise nicht habe. Und es ist ja auch so, in dem Moment, wo ich über Singen rede oder überhaupt über die Stimme, mache ich das ja mit der Stimme. Und das ist dieses Doppelte. Also es ist im Grunde etwas Ganzheitliches. Und das zu erkennen, ist schon, ich glaube, da ist man vielleicht schon einen kleinen Schritt weiter.
Bettina Hesse war das, Herausgeberin des Buches Philosophie des Singens, erschienen im Mayrisch Verlag.